Deutschlandfunk, Information und Musik.
2 Wochen Mallorca all inclusive. Sonne, Strand und gutes Essen für wenig Geld. Was früher verlockend klang, löst jetzt eher unschöne Assoziationen aus, seit die Baleareninsel als potenzieller neuer Hotspot der Corona-Pandemie gilt.
Wir müssen sehr aufpassen, dass der Ballermann nicht ein zweites Ischgl wird,
warnte aus gegebenem Anlass kürzlich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Im Skiort Ischgl in Tirol hatten sich zu Beginn der Corona-Krise viele Menschen angesteckt. Dass sich so etwas auf Mallorca nicht wiederholt, das versuchen die spanischen Behörden jetzt zu verhindern. Sie haben Bars und Restaurants kurzerhand wieder geschlossen, nachdem Touristen dort gefeiert hatten, ohne Abstand zu halten. Das Image beliebter Urlaubsorte wie Mallorca und Tirol hat in der Corona-Krise gelitten. Und überhaupt erscheint das Versprechen der Tourismusbranche auf einen unbeschwerten Urlaub in Zeiten von Corona überholt. Urlaub war aber auch schon vor Corona nicht das Allheilmittel, als das es uns immer verkauft wurde, meint der Historiker Valentin Gröbner. Sein neues Buch trägt den Titel »Ferienmüde, als das Reisen nicht mehr geholfen hat«. Und es ist eine, man kann vielleicht sagen, pessimistische Kulturgeschichte des Reisens. Und da wollte ich von Valentin Gröbner erstmal wissen, wie er dazu kommt, uns den Urlaub madig machen zu wollen. Gerade jetzt, wo wir ihn doch alle so nötig hätten, nach diesen anstrengenden Monaten.
Ich möchte ja überhaupt niemanden den Urlaub madig machen. Ich habe letztes Jahr angefangen, über Urlaub nachzudenken und habe mich gefragt, seit wann gibt's das? Dieses große kollektive Ritual und wie hat es sich verändert? Und aus der Geschichte betrachtet, sozusagen von hinten, sehen Dinge dann plötzlich doch recht anders aus, nicht nur wegen Corona.
Inwiefern sehen Sie anders aus?
Na, schauen Sie, der Tourismus, der im 19. Jahrhundert ja den wunderbaren Namen Fremdenindustrie trug in der Schweiz, wo das erfunden worden ist, ist eine Dienstleistungsbranche ganz besonderer Art. Sie verspricht wiedergewonnene Lebenszeit, Wiedergutmachung. Das etwas, was man sonst im Alltag verloren hat, Intensität, Sonne, Erholung, einem wiedergegeben wird. Das ist sozusagen Anti-Arbeit. Und gleichzeitig sind die Deutschen wie die Schweizer unglaublich davon überzeugt, dass sie sich's besonders verdient haben. Weil es geht ja um den Urlaub der Deutschen, wenn um Mallorca die Rede ist. Nicht um den Urlaub der Spanier, die den ja vielleicht auch verdient haben, oder? Das heißt, es ist eine Art von nationaler Feldzug fast. Ein Recht. Und das hat mich interessiert. Seit wann gibt's das? Und wie sehen die unterschiedlichen Vorgeschichten aus von dieser mythischen Zone der Anti-Arbeit? Tourismus ist historisch durch die Möglichkeit groß geworden, für vergleichsweise wenig Geld sehr weit, sehr schnell reisen zu können. Das ist eine Geschichte, die in den 1950er Jahren beginnt. Seit den 1950er Jahren hat sich das ununterbrochen, ist das ununterbrochen mehr geworden. In diesen 60 Jahren hat sich das, oder 70 Jahren, hat sich die gesamte Zahl der Touristen versechzigfacht auf dem Planeten. Es gibt praktisch keine andere Dienstleistungsindustrie, die diese Zuwachsraten hat. Und das hat nichts mit Bedürfnissen zu tun, sondern mit ökonomischen Möglichkeiten. Urlaub ist das ökonomische Privileg, das wir ununterbrochen mit Freiheit verwechseln. Denn das eine, glaube ich, hat mit dem anderen nicht viel zu tun.
Können Sie uns das noch mal ein bisschen genauer erklären? Ich denke mal, da würden Ihnen einige Leute widersprechen, die Urlaub und Reisen, das Überschreiten von Grenzen eben doch als eine Art von Freiheit empfinden.
Ja, aber wessen Freiheit? Sehen Sie, das ist ja schon interessant. Ich bin mehrfach in den letzten Jahren nach Sri Lanka gereist, für einen Historiker ein interessanter Ort. Dort wird seit dem Mittelalter immer das Paradies lokalisiert. Ein Kollege von der Universität von Colombo, der kann nicht in die Schweiz oder nach Deutschland reisen. Denn unterschiedliche Pässe und unterschiedliche ökonomische Möglichkeiten formatieren das Reisen. Das heißt, die Freiheit ist im Wesentlichen die Freiheit der Deutschen und der Schweizer, aber durchaus nicht die Freiheit von Thailändern, Singalesen oder Indern, die vielleicht auch ganz gerne die Alpen und den Schwarzwald sehen würden. Die Traumdestinationen, da bin ich wieder Historiker, die Traumdestinationen der Deutschen, die Kanarischen Inseln, die Karibik oder Venedig, das sind die alten Zentren des Sklavenhandels. Sehr viel von dem, was wir da sehen, ist durch jahrhundertelangen Sklavenhandel entstanden. Das heißt, die Freiheit von heute ist vielleicht auch die Unfreiheit von gestern.
Die Freiheit von heute ist die Unfreiheit von gestern. Das ist ein schöner Gedanke. Ich wollte sowieso mit Ihnen sprechen über die Ursprünge des Reisens. Sie haben es vorhin gesagt, der Tourismus, wie wir ihn heute kennen, das ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Also das kam mit der Industrialisierung auf. Aber auch davor wurde natürlich schon gereist. Und Sie nennen in Ihrem Buch das Beispiel Vasco da Gama, also das Zeitalter der Eroberungen. Inwiefern sind heute noch Spuren übrig geblieben dieser, ich nenne es mal, imperialistischen Art des Reisens? Also wenn man sich jetzt anguckt, wie heute Horden von Touristen über eine Insel wie Mallorca herfallen, da könnte man ja vielleicht schon Parallelen sehen, oder?
Mich hat bei diesem Rückgriff etwas anderes interessiert. Seit wann ist der Strand eigentlich ein Sehnsuchtsziel? Im 16. Jahrhundert, als Vasco da Gama unterwegs ist, am Beginn des 16. Jahrhunderts, wollte niemand an den Strand. Der Strand war eine Rampe für Güter und Waren und Menschen. Er war ein gefährlicher Ort. Niemand hat dort sein Handtuch ausgebreitet. Sehr, sehr lange galten Strände als gefährliche, verpestete, risikobehaftete Orte, bis erst eigentlich, nachdem die Fabriken das Produktionssystem in Europa innerhalb ganz kurzer Zeit in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts umkrempeln, dann beginnt der Strand ein Sehnsuchtsort für Körperlichkeit zu werden. Strände sind also selber ein Stück Geschichte eines Ortes, ein Ort, der ja ein Stück weit durch die Bilder und durch die Filme erzeugt wird, die wir alle kennen. Und deswegen gehen wir so gerne an den Strand. Vor 300 Jahren wollte niemand an den Strand.
Und würden Sie also sagen, dass diese Vorstellung, dass Urlaub Erholung bringt und eine Auszeit vom Alltag, in dem man eben 2 Wochen am Strand liegt, dass das also nur eine Illusion ist, womöglich eine sehr gut verkaufte Lüge der Tourismusindustrie?
Nein, das funktioniert anders. Gelogen, ich bin ja nicht die Polizei, ich muss nicht den Unterschied zwischen Lügen und Wahrheit herausfinden. Ich glaube, es ist eher so, dass der Tourismus die Branche ist, die es fertig bringt, aus Fiktionen neue Wirklichkeiten zu machen. Das heißt, imaginäre Bilder, diese leicht infantile Idylle von der glücklichen Kleinfamilie am Strand, die mich in jedem Reisebüro anlacht, lauter junge, schöne Menschen in Paaren, die total glücklich sind, keine Rentner, keine alten Leute wie ich, das wird tatsächlich verkauft und erzeugt neue Wirklichkeiten. Die sehen dann nicht ganz so idyllisch aus, aber sie erzeugen Infrastruktur, riesige Hotelbauten. Der Strand selber ist das Produkt der Touristen, die dorthin fahren. Denn wer schon mal in einem Land war, wo keine Touristen sind, wird wissen, dort sehen die Strände komplett anders aus.
Das haben wir jetzt in der Corona-Pandemie ja auch sehen können. Diese Pandemie hat gezwungenermaßen bei vielen zu einem Umdenken geführt, was das Reisen angeht. Plötzlich verzichten wir aufs Fliegen, entdecken, dass Urlaub in Deutschland auch ganz schön sein kann. Ist Corona vielleicht die Chance, ein anderes, ein besseres Reisen zu lernen?
Das weiß ich nicht. Das wird sich in den nächsten Jahren herausstellen. Ich glaube, dass die Geschichte des Tourismus viel mehr Brüche hat. Und das ist uns heute wieder bewusst geworden durch diesen Bruch, als man gedacht hat. Das wurde Mitte des 19. Jahrhunderts erfunden, war dann eine große Wachstumsbranche bis zum Ersten Weltkrieg. Dann wird der Tourismus radikal auf Null gestellt. Und ähnliche Einbrüche gab es eben auch später nach 2001, nach 2008. Nur eine Industrie, die ununterbrochen sich selbst als Fiktion, als Wunscherfüllung verkauft, kann natürlich zu ihrer eigenen Vorgeschichte gar kein realistisches Verhältnis haben. Deswegen wird da ununterbrochen von Nostalgie geredet. Nicht zuletzt, weil Tourismus ja auch die Branche des schlechten Gewissens ist. Die Zerstörung des Schönen durch seine Besucher wird seit 150 Jahren beklagt. Immer wieder. Das ist sehr witzig zu lesen, wenn man heute nachliest, wie schlimm die englischen Besucher der 1850er Jahre die Zerstörung der Alpen durch die erste Handvoll Bergsteiger gefunden haben.
Was haben Sie selbst für sich für Konsequenzen gezogen, nachdem Sie dieses Buch geschrieben haben und dafür recherchiert haben? Haben Sie den Urlaub abgeschafft für sich selbst? Bleiben Sie in diesem Jahr zu Hause?
Nein. Es ist auch ein bisschen andersrum. Ich hatte in den letzten Jahren immer weniger Lust auf diese klassische Form des Urlaubmachens. Das Objekt meines Begehrens, der Strand im Süden, das Haus im Süden, die tropische Idylle, die wurde plötzlich uninteressant. Und ich habe mich gefragt, was passiert da? wieso habe ich keine Lust mehr, nachdem ich das viele, viele Jahrzehnte lang mit Begeisterung gemacht habe, weil ich genauso viel herumgefahren bin oder herumfahre wie andere Leute zum Vergnügen. Und das war der Ausgangspunkt, dieses Buch zu schreiben. Was passiert, wenn man plötzlich keine Lust mehr hat? Und dann kam Corona und plötzlich war aus meiner exotischen Position etwas ganz anderes geworden. Nämlich meine Reiseunlust wurde von der Realität eingeholt und überholt. Das ist etwas, was einem als Wissenschaftler nicht so häufig passiert, ist aber interessant und irritierend.
Der Historiker Valentin Gröbner, Professor für Geschichte an der Universität in Luzern. Sein neues Buch heißt Ferienmüde, als das Reisen nicht mehr geholfen hat und ist erschienen bei Konstanz University Press.